Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr bei mir seid und ich freue mich auf diesen Podcast heute. Ich habe echt viel zu erzählen heute. Das war einiges los in dieser Woche. Lustige Dinge, nicht so lustige Dinge, Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, Dinge, die man mal so hinten überfallen lassen kann. Also einiges los, einiges passiert. Was ich diese Woche geguckt habe, im Fernsehen zum Beispiel, war auf Netflix der Film Blond. Das ist quasi die Geschichte von Marilyn Monroe. Und ihr kennt mich ja, ich bin ein fanatischer Thriller-Fan. Ich lese und gucke sehr, sehr gerne Thriller. Aber diesen Film habe ich im ersten Wurf nach ungefähr einer halben Stunde ausgestellt, weil ich es nicht ertragen konnte. Das war so beklemmend, was mit dieser wunderbaren Frau passiert ist und wie dieses Bild von Marilyn Monroe gezeichnet wurde, was auch tatsächlich so war. Wir wissen das ja alle, dass sie sich über Männer definiert hat, dass sie eine schlimme Kindheit hatte, dass viel in ihrem Leben passiert war, dass sie wahrscheinlich depressiv war, dass sie Tabletten genommen hat. All das, aber das haben die in diesem Film so unfassbar gut umgesetzt, dass ich dann erstmal eine Pause brauchte und ihn dann im zweiten Anlauf nochmal geguckt habe. Und dann bin ich auf das Buch, also die Romanvorlage zu diesem Film gestoßen. Und genau dieses Buch möchte ich euch heute vorstellen. Das kommt von Joyce Carol Oates. Das ist schon ein paar Jahre alt und heißt auch Blond. Und da geht es eben um diese Norma Jean Baker, die im Jahr 1962 in Los Angeles geboren wird und ihre Kindheit ist von Einsamkeit und von Sehnsucht geprägt. Als junge Frau hat sie schon verinnerlicht, dass es für sie nur einen Weg gibt, um zu spüren, dass sie gewollt wird. Und dieser Weg führt über das Begehren der Männer. Und ab da wird ihre Verwandlung zur Kunstfigur Marilyn Monroe greifen. Das Buch erzählt von ihrem Schmerz, von ihren Ängsten, von ihrer Strahlkraft, von ihren Träumen und natürlich auch von ihrem tragischen Ende. Aus dem zweiten Kapitel: Siehst du, der Mann dort ist dein Vater. Es kam der Tag, Norma Jeans 6. Geburtstag, der erste Tag des Juni 1932. Ein verzauberter Morgen in Venice Beach, Kalifornien. Gleißend, grell weiß, außer Atem. Eine frische, kühle Brise wehte vom Pazifischen Ozean her, prickelnd und nur von einem Hauch soliger Fäule und dem üblichen Geruch nach Strandgut begleitet. Und dieser selbe Wind, so schien es, trug Mutter herbei, hohlwangige Mutter mit den sattroten Lippen und den gezupften, nachgezogenen Brauen, die Norma Jean aus dem großelterlichen Apartment, dem heruntergekommenen Wohnblock mit verwittertem Putz am Venice Boulevard holen kam. Und was lief Norma Jean zu Mutter? Das kleine Patschehändchen so wunderbar fremd vom schwarzen Tüllhandschuh umschlossen. Auch wenn sich das jetzt sehr poetisch anhört. Das ist es nicht. Das ist ein hartes Buch, ein Buch, das weh tut. Da geht es um die verkorkste Kindheit, um das kleine Mädchen, das die Selbstmordversuche seiner Mutter beobachtet. Da geht es um diese endlosen Affären und Liebschaften. Männer, die Merlin ausnutzen und von denen sie sich aber die große Liebe verspricht. Sie ist einzig alleine auf der Suche nach dem Ankommen, nach einem Zuhause für immer. Und das hat was von einem Albtraum. Und das ist im Buch und Film genau so dargestellt, so albtraumartig. Aber wenn man erstmal angefangen hat, das zu lesen, dann muss man es zu Ende lesen. Blond von Joyce Carol Oates gibt es als gebundenes Buch, als Taschenbuch und als E-Book. Und das ist bei Echo erschienen. Das ist tatsächlich so, dass diese Frau, diese Marilyn Monroe, jahrzehntelang Menschen in Atem hält. Das ist wirklich eine Figur, wenn du diesen Namen sagst, weiß direkt jeder, wer gemeint ist. Und jeder hat dieses Bild. Blond, Busen, Taille, hübsch, strahlendes Lächeln. Diese Strahlen dieser Frau, hinter der eigentlich so viel Leid steckt und so viel, ja, Trauer eigentlich, ne? Also das ist schon das Faszinierende an dieser Figur. Also ich kann das gar nicht besser beschreiben, aber sie macht was mit einem. Und ich sage ja, dieser ganze Film und dieses Buch war wirklich albtraumartig. Und da sind wir schon bei Post von Martina. Da geht es nämlich um die Träume in dieser Woche. Da habe ich mir ein paar Gedanken zu gemacht. Liebe Träume, manchmal, wenn wir schweißgebadet aufwachen und schwören, dass es wirklich passiert ist, was wir träumten, dann verfluchen wir euch. Ihr seid wie Spinnweben, die in den Räumen unserer Seele hängen und jeder von uns kennt euch. Mal seid ihr sanft und schön und wir wollen gar nicht mehr aufwachen und manchmal tut ihr so weh, dass wir laut weinend hochschrecken. Ihr verschiebt unsere Realität. Ihr lasst Menschen leben, die vor vielen Jahren gestorben sind. Ihr zeigt uns unsere Kindheit süß und vertraut. Alles fühlt sich echt an und fast immer vergessen wir euch, wenn wir aufgewacht sind. Seit Jahrtausenden stellen wir uns die Frage, ob ihr uns etwas zeigen wollt oder ob unser Gehirn sich nur sozusagen abreagiert im Schlaf. Es gibt Seher, Dichter, Wahrsager, Medien, die schwören, dass Träume uns beraten und uns auch manchmal schützen wollen. Ich weiß nicht, was davon wahr ist oder ob da überhaupt was Wahres dran ist, aber ich weiß, dass nichts besser ist, als das Gefühl aufzuwachen und zu wissen, das war nur ein Albtraum. Das ist alles nicht wirklich passiert. Aber es sind nicht nur die Schlimmen von euch, die mir Angst machen und mich traurig sein lassen. Es sind die, die mich aufwachen lassen mit dem Gefühl, etwas verloren zu haben. Menschen oder Tiere, die längst gestorben sind und die ich in euch sehen konnte, als wären sie noch lebendig. Orte, an denen ich lange nicht war und die ich sofort wiedererkenne. Gesichter, die verschwommen sind und von denen ich doch weiß, zu wem sie gehören. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, euch einfach ziehen zu lassen. Und wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann nehme ich das an. Denn das ist nicht schwierig und das kann man machen. Man weiß ja nie, ob ihr nicht doch wichtige Dinge voraussagt. Ich denke viel über euch nach und schicke euch liebste Grüße, eure Martina. Es ist tatsächlich so, dass ich diese Woche einen echten Albtraum hatte, aus dem ich wirklich schreiend hochgeschreckt bin. Das kennt ihr, ne? Wenn du dann dein Herz rast und du starrst plötzlich mit offenen Augen in die Dunkelheit und du weißt nicht, ob du wach bist oder noch schläfst und alles um dich herum macht dir Angst. Ich kann das dann meistens nur durchbrechen, indem ich aufstehe und was trinke oder was anderes mache. Manchmal auch den Rest der Nacht nicht mehr schlafe, weil ich dann Angst habe einzuschlafen. Das ist schon faszinierend. Und ich sag euch, ich konnte in diesem Albtraum nicht erkennen, was dem vorausgegangen ist. Manchmal sagt man ja, man hat einen furchtbaren Film geguckt oder ein Buch gelesen. Jetzt sagt ihr bestimmt, na ja, du hast ja auf Netflix diese komische Marilyn Monroe-Sendung geguckt, diesen Film, und du hast das Buch gelesen. Aber das war es nicht. Das war was ganz anderes. Was man gar nicht greifen kann und wo es gar keine Geschichte zu gab. Es war einfach nur etwas, was Angst macht. Das ist schon krass, so Träume. Angst hatte letztes Jahr auch Nationaltorhüter Manuel Neuer und damit sind wir bei der Promi-Welt. Der hat uns nämlich echt Sorgen gemacht. Letztes Jahr hat er sich beim Training mit Pflaster im Gesicht gezeigt und jetzt hat er erzählt, dass es Hautkrebs war. 3 Operationen hatte er und er geht ganz offen mit diesem Thema um. Und da er ständig draußen trainiert und auch in seiner Freizeit gerne an der frischen Luft ist, setzt er auf moderne Sonnenschutzfilter mit Lichtschutzfaktor 50+. Und sein Einsatz in der WM in Katar soll aufgrund der Erkrankung nicht gefährdet sein. Das ist schon mal gut. Dagmar Berghoff, die ehemalige Tagesschau-Sprecherin, ist mittlerweile 79 und sie hat in dieser Woche ganz viel über sich selbst erzählt. Früher war sie sehr reserviert, was ihr Privatleben anging. Und jetzt hat sie berichtet, wie ihr Leben wirklich war. Ein Ereignis hat sie nachhaltig beschäftigt, ihr Verhältnis zu ihrer Mutter, das sehr schwierig war. Die Mutter lehnte sie ab, war sogar der Ansicht, dass sie nach der Geburt vertauscht worden war, weil das Baby nicht ihren Erwartungen entsprach. Es stellte sich Jahre danach raus, dass Dagmar Berghoffs Mutter manisch-depressiv war und ihr Kind gar nicht lieben konnte. Frau Berghoff hat in ihren späteren Jahren selbst mit Depressionen zu kämpfen, ausgelöst durch den Tod ihres Mannes. Der Verlust zog ihr den Boden unter den Füßen weg, denn bei ihm fühlte sie sich endlich angekommen und aufgehoben. Carmen und Norbert Geis hatten diese Woche Jubiläum und zwar das 40. Das ist echt kaum zu glauben, dass die beiden mittlerweile schon 40 Jahre zusammen durchs Leben gehen, aber das ist Tatsache. Und auch wenn der Umgangston da manchmal etwas ruppiger ist, Carmen scheint ihren Robert wirklich zu lieben. Bei Insta postete sie, danke mein Schatz für nicht immer schöne 40 Jahre, die du jetzt schon an meiner Seite bist. Wir haben einander gefunden, angezogen wie Magneten, in unendlicher Liebe miteinander verbunden. Und Robert? Na, der hat geschwiegen, wie das nun so seine Art ist. Der hat gar nichts dazu gesagt. Ich weiß ja nicht, ob der Carmen das so gefallen hat. Wir kommen jetzt zu jemandem, mit dem ich noch nicht 40 Jahre zusammen bin oder den ich auch noch nicht 40 Jahre kenne, aber 15 ganz bestimmt und mit dem es immer wieder Spaß macht. Mein Freund Arne Waag ist dran. Er isst Avocado Bowl und hat ein schlechtes Gewissen. Warum denn jetzt?
Ja, weil ich jetzt gerade erst im Fernsehen gesehen habe, wusste ich auch schon vorher, aber ich habe es immer verdrängt.
Wie viel Wasser man für eine Avocado braucht?
Ja, mehrere tausend Liter. Und das in Ländern, wo gar kein Wasser ist.
Das ist krass,
natürlich,
ne?
Einfach richtig doof.
Ja.
Deswegen, also überlege so ein bisschen, aber also ich habe jetzt schon so sehr viel auf Fleisch verzichtet.
Mhm.
Aber auf Avocado, die schmeckt mir einfach zu gut.
Die ist auch lecker.
Nichts anderes, was so ähnlich geil schmeckt.
Aber du könntest sie selber züchten, das ist gar nicht so schwer. Hat mir neulich jemand erzählt.
Ja,
und brauchst du auch viel Wasser, aber zumindest ist es in einem Land, wo es das noch gibt. Vorübergehend. Wir wissen nicht, wie lange noch, aber noch gibt es das.
Oh Gott.
Ja, es ist ein Drama.
Ja.
Ich erzähle dir lustige Dinge.
Ja,
mein Mann.
Auch Drama?
Ja. Mein Mann ist diese Woche ein bisschen von sich gegangen.
Oh.
Ja, er war beim Bäcker, war total in Hetze, ne? Und musste das Kind zur Schule bringen und war ein bisschen spät dran. Das Kind brauchte noch ein Brot, weil Mama hatte kein Brot gekauft.
Ja.
Und
auch
nicht gut. Und dann hat es sein Brötchen bekommen, kam raus und hat das Auto zugeparkt mit dem Kind drin und es stand ein dicker VW-Bus davor, weißt du? Und er wieder rein in den Laden gehetzt. Wem gehört denn das Auto? Ja, hier mir. Ja, können Sie es mal wegsetzen? Nö. Und er so, wie nö? Wieso nö? Nö. Mach ich dann, wenn ich hier fertig bin. Hör mal. Ich habe mir, als er mir das erzählt hat, war der noch so sauer, dass ich mir echt Sorgen gemacht habe um die Frau, der das Auto gehörte. Ja klar, der hatte Druck, das Kind musste Schuss. Das Kind saß mittlerweile heulend im Auto, weil es dachte, es kommt zu spät zur Schule. Und diese Truller kam dann doch wohl raus, weil sie dann wohl auch Angst gekriegt hat, weil der muss so ausgesehen haben wie Hulk. Weißt du? So richtig sauer geworden sein. Und normalerweise ist das in unserer Familie immer mein Job, weil mein Mann ist ja ganz ruhig. Aber sie ist dann rausgekommen, so pfeifend, so als wäre nichts und hat in einer Seelenruhe das Auto weggesetzt. Die hatte echt Glück, ne? Die hatte wirklich Glück. Weil in solchen Situationen, ich kenne meinen Mann sehr gut und es gibt so einen Punkt, wenn du den überschritten hast, dann wird's ernst, kann ich dir sagen. Es ist gut gegangen, die Frau lebt noch, das Auto von der Frau auch, aber es war haarscharf, glaube ich.
Aber dein Mann, ist der Puls immer noch ganz weit oben?
Nö, der hat sich mittlerweile wieder abgeregt.
Dann grüß ihn schön.
Das werde ich machen.
Entspannter machen.
Ja, mache ich. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, mein Schatz.
Das wünsche ich dir auch, lass es dir gut gehen.
Ja, der Arne, das ist immer schön, mit ihm zu telefonieren. Und das war wirklich eines meiner Highlight-Erlebnisse in dieser Woche. Ein zweites Highlight-Erlebnis war auch im Zusammenhang mit meinem Mann auch sehr lustig. Wir haben unser Haus neu streichen lassen. Und da ist ja immer so die Frage, wie macht man das? Das Haus war bislang immer weiß und man hat sich ja so dran gewöhnt. Aber jetzt ist ja weiß, ja, auch auf die Dauer so ein bisschen langweilig. Und dann haben wir uns entschieden, wir geben dem Ganzen so ein bisschen Farbe, also so einen abgetönten Ton. Und der hieß eigentlich Mokka. Also mit Mokka hat der Ton gar nichts zu tun. Das haben wir dann auch beim Probeanstrich direkt gesehen. Das war mal nicht Mokka. Aber es ist so eine, wie soll ich sagen, so eine Mischung, so ein abgetöntes Weiß, also so ein gebrochenes Weiß, aber es geht so ein bisschen ins Rötliche. Also man könnte auch sagen, es ist rosa. Und mein Mann, der erst noch ganz tapfer immer gesagt hat, ja, also rosa ist schon cool und ja, alles gut und also rosa ist das ja auch nicht und so. Der kam letztens raus und sagte, also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt hast du es geschafft, jetzt wohne ich in einem rosa Haus. Ich habe jetzt seitdem ein schlechtes Gewissen und werde nicht müde zu betonen, dass das Haus nicht rosa ist, sondern ein gebrochenes Weiß hat. Ja, mal gucken, wie viele Jahrzehnte ich das jetzt noch tun muss, bis es das nächste Mal gestrichen wird. Das wird hoffentlich noch viele, viele Jahre dauern. Mein Gast in dieser Woche ist eine Frau, die einen ganz großartigen ehrenamtlichen Job macht. In dieser Woche war aller Heiligen und aller Seelen. Und ja, ich weiß, es war auch Halloween, aber das ist ja nicht so meins. Und diese beiden Feiertage, aller Heiligen, aller Seelen, an denen man an die Toten denkt, die sind sehr wohl in meinem Herzen verankert. Deshalb ist Trauer auch heute ein Thema in der Martina Stratenshow. Und bei mir ist Ellen Renner. Sie ist Trauerbegleiterin in Saarbrücken. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, liebe Frau Renner.
Vielen Dank für die Einladung in Ihre Sendung.
Wie kam es denn dazu, dass Sie Trauerbegleiterin wurden, Frau Renner?
Ich habe durch meine Ehrenamtstätigkeit im Paul-Marien-Hospiz festgestellt, dass wenn ein Bewohner verstirbt, die Angehörigen keine Anlaufstellen mehr haben, um ihrer Trauer Raum zu geben. Und aus meiner eigenen Erfahrung halt, meinem Trauer, habe ich halt festgestellt, dass es also kaum Anlaufstellen gibt, um seiner Trauer wirklich Raum zu geben.
Was genau machen Sie denn in dem Verein? Der heißt ja Pusteblume. Was genau tut das, der Verein?
Ja, der Verein, das ist eine Selbsthilfegruppe. Wir haben zwei Erwachsenengruppen, die sich halt einmal im Monat treffen und halt über dieses Thema reden. Wir haben eine Kindertrauergruppe und eine Jugendtrauergruppe, die sich auch jeweils einmal im Monat treffen.
Wie lange bleiben die Menschen denn im Schnitt bei Ihnen? Gibt es da so eine Durchschnittszahl oder ist das total unterschiedlich?
Das ist total unterschiedlich. Also wir haben jetzt in der Erwachsenentrauergruppe eine Familie, die schon 2 Jahre kommt. Und in der Kindertrauergruppe ist sogar schon ein junger Mann, der kommt schon 6 Jahre.
Wow. Und so lange beschäftigt ihn jetzt, sage ich mal, den Mann oder die Familie dieses Thema um den Tod eines nahen Angehörigen?
Genau. Es gibt immer wieder Situationen, Begebenheiten, wo dann die Trauer ganz extrem hochkommt.
Frau Renner, warum ist das so? Warum spricht man so wenig über Trauer?
Es ist halt einfach noch, man beschäftigt sich einfach nicht, dass das Leben endlich ist, dass es irgendwann auch mal zu Ende gehen kann. Und das ist halt leider in unserer Gesellschaft wird das immer noch totgeschwiegen. Da will keiner drüber reden, da will sich auch keiner damit auseinandersetzen. Deshalb ist es mir auch ein Anliegen, das mehr wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Dass Trauer was ganz Normales ist und was ganz Natürliches.
Was mir immer auffällt ist, früher gab es ja dieses Trauerjahr, ne? Also dieses Jahr, in dem die Leute auch meistens schwarz gekleidet waren, wo jeder wusste, da ist was passiert. Das war einerseits schon mal optisch ein Signal, dass man vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit diesen Menschen umgeht. Und zweitens war es ja auch ein Jahr, wo man Zeit hat, ein bisschen mehr in sich zu sein. Das findet auch nicht mehr statt, habe ich so den Eindruck, oder?
Es ist halt in unserer Gesellschaft im Moment so, man muss so schnell wie möglich wieder funktionieren, seiner Arbeit nachgehen. Ja, man muss halt einfach funktionieren. Es wird halt keinem mehr die Zeit gelassen, wirklich Trauer auszuleben. Was dafür sorgt, dass dann irgendwann später oder nach langen Jahren dann der große Zusammenbruch kommt, weil er seine Trauer nie ausgelebt hat.
Dabei ist das ja auch so wichtig, weil gerade in so einem Jahr, zumindest ist das mir so gegangen, das erste Mal, man erlebt in diesem Jahr alles zum ersten Mal, ne? Also das erste Weihnachten ohne den geliebten Menschen, den ersten Geburtstag. Das sind ja so Schlüsselmomente, auch für Trauer, ne?
Ja, ich sag also immer den trauernden Menschen, dass man an solchen besonderen Tagen, zum Beispiel Geburtstag, Hochzeitstag, Kennenlerntag, dass man sich für diesen Tag im ersten Jahr ganz besonders was vornimmt, was ganz Besonderes und sich den Tag so schön wie möglich macht, um den dann auch zu überstehen.
Was kann denn Trost geben? Was für Erfahrungen haben Sie gemacht? Kann es überhaupt Trost geben? Was tut gut in so einer Situation?
Trost ist, kann sein, zum Beispiel andere Menschen, die auch Trauer erlebt haben, der Austausch, so wie wir das in der Selbsthilfegruppe, die tragen sich. Der eine sagt, mir hat das geholfen, mir hat das geholfen. Das kann ein Trost sein. Es gibt auch Rituale, die man machen kann mit trauernden Menschen. Das kann tröstlich sein, zum Beispiel, wenn sich einer nicht verabschieden konnte oder noch Sachen nicht ausgesprochen waren, dass man ihm das vielleicht schreibt und dann entweder am Grab vorliest oder am Bild vorliest. Also so habe ich es mal mit Jugendlichen gemacht, die konnten sich nicht verabschieden. Die haben dann alles, was sie demjenigen noch sagen wollten, auf einen Brief geschrieben. Und der eine hat es bei der Oma am Grab untergebuddelt, nachdem wir es vorgelesen haben. Und der andere hat es auf dem Weiher mit einem Teelicht schwimmen lassen.
Schön. Und wenn ich jetzt jemanden kenne, der in Trauer ist, Was gibt es, was man tun kann? Ist es einfach nur dieses Dasein? Oft sagt man ja, ach, meld dich, wenn dir danach ist. Aber manchmal wird sich der Trauernde auch nicht melden, weil er einfach gar nicht kann.
Ja, also ich rate jedem, also zu keinem Trauernden zu sagen, melde dich, wenn was ist, sondern einfach ganz klare Ansagen, ich rufe dich morgen an oder ich rufe dich in einer Woche an oder ich komme mal vorbei, passe Kaffee, ganz klare Ansagen, das ist das Wichtigste, was man dem Trauernden geben kann.
Jeder trauert ja anders. Was kann in so einer Phase passieren? Wie erleben Sie in den Gruppen, die Sie leiten, die Trauer der Menschen?
Menschen trauern unterschiedlich. Einer, dem reicht mal ein Gespräch und dann ist es für ihn erledigt. Andere brauchen halt immer wieder das Erzählen von ihrer Traurigkeit, das Erzählen von der Krankheit ihres Verstorbenen, der Sterbeprozess. Also viele brauchen das immer wieder neu zu erzählen.
Aus Studien weiß man, dass eine tiefe Traurigkeit innerhalb von wenigen Minuten abfärbt. Und viele wenden sich genau deshalb von trauernden Menschen ab oder wünschen sich, dass die Trauer schnell vorübergeht. Das ist aber keine gute Variante, ne?
Nee, das ist keine gute Variante. Trauernde wünschen sich eigentlich, dass man ganz normal mit ihnen umgeht, ne? Also nicht so in Watte packt oder man darf denen jetzt nichts sagen. Also die wollen so schnell wie möglich Normalität.
Aber vergessen kann man so schnell nicht, wenn man in so einer Trauerphase ist.
Nein, es geht auch nicht ums Vergessen. Es geht darum, dass man den Trauernden den Tod schweigt sozusagen,
ja,
sondern immer wieder auch von ihm erzählt und darüber redet. Das ist, was ein trauernder Mensch braucht, dass der Verstorbene nicht einfach wegradiert wird, nicht mehr drüber gesprochen wird, man nicht mehr von ihm erzählt.
Dieses Gefühl, dieses Verlassenwerden, das kennen ja schon Säuglinge und das ist so elementar, dass es einen förmlich überschwemmt. Sind Menschen, die generell emotionaler sind, in tieferer Trauer als die, die eher etwas wegstecken oder verdrängen können? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
Nee, die Trauer ist bei allen gleich, ob sie ganz tief emotional oder halt leichter alles wegstecken können. Das Trauernde trauern gleich, sag ich mal.
Also macht keinen Unterschied, wie
Nein.
man sonst so durchs Leben geht?
Nee.
Kinder trauern ja oft ganz anders, Frau Renner, und werden oft übersehen, wenn es zu einem Sterbefall in der Familie kommt. Wie ist das bei den Kleinsten?
Ja, das ist meistens so. Kinder versuchen in der Trauerphase den Erwachsenen nicht zur Last zu fallen. Die machen das alles mit sich selber ab. Und da muss man halt genau hingucken, weil die wollen halt die Trauernden, sag ich jetzt mal Mama oder Papa, halt nicht noch mehr belasten, weil sie so traurig sind. Sie übernehmen dann Aufgaben von Mama oder Papa, so normal wie möglich weitergehen zu können.
Dabei kommt dazu ja auch noch oft, dass die Kinder gar nicht verstehen, was passiert ist und dann vielleicht selber Angst bekommen, wenn man zum Beispiel sagt, derjenige schläft jetzt für immer oder so, dann passiert es oft, dass Kinder Angst vorm Schlafen bekommen. Ne? Da muss man ganz vorsichtig sein. Ne?
Ja, also man sollte Kinder, egal in welchem Alter, immer alles sagen. Also wie gesagt, nicht, ja, der ist jetzt eingeschlafen oder der ist auf eine lange Reise gegangen. Das macht Kindern Angst. Kinder können besser damit umgehen, wenn man sagt, der Mann ist gestorben. Also man sollte schon mit den Kindern ehrlich umgehen.
Wie kann man den Kindern aus der Trauer helfen? Ihr macht ja auch so Gesprächskreise. Ist es so, dass die Kinder sich dann beschäftigen, malen oder so und beim Tun quasi ins Reden kommen?
Ja, das ist so. Also in unseren Trauerngruppen ist immer ein bestimmtes Thema, zum Beispiel eine Erinnerungskiste oder ein Bilderrahmen, wo sie ein Bild vom Verstorbenen rein. Und während diesem Tun wird über den Verstorbenen gesprochen, auch die Kinder untereinander.
Und so kommt dann die Trauer eben ans Tageslicht. Ne?
Richtig, so kommt die Trauer ans Tageslicht. Und es kann halt sein, dass auch mal Kinder dann ganz schlimm anfangen zu weinen. Und dann muss man immer gucken, dass jemand frei ist, der sich dann nur um dieses eine Kind kümmert. Ne?
Liebe Frau Renner, vielen Dank für dieses Gespräch. Wer mehr wissen möchte über die Trauerbegleitung Pusteblume, der kann mal auf der Internetseite gucken. www.trauerbegleitung-pusteblume.de. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.
Danke, gleichfalls.
ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich weiß, dieses Thema wird auch nicht so wirklich gerne angefasst. Ich weiß das alles. Ich sag ja immer, bei mir in dieser Sendung gibt es kein Tabuthema. Und ich finde, man kann über alles reden und man muss auch über alles reden. Denn nur wenn wir sprechen, dann können wir was ändern und dann können wir etwas verändern in dieser Welt. Das finde ich total wichtig. Und auch wenn man dann denkt, boah, ey, das ist mir jetzt zu viel. Ja, ich weiß. Aber manchmal muss man auch tough sein und manchmal muss man das auch aushalten, weil ganz ehrlich, das Thema Trauer, und so viel ist mal sicher, wird jedem von uns in diesem Leben begegnen. Wir kommen da gar nicht dran vorbei. Und ich finde immer, es ist besser vorbereitet zu sein, wenn man schon nicht dran vorbeikommt, dann sollte man wenigstens gucken, dass man Handwerkszeug in die Hand bekommt, mit dem man dann damit besser umgehen kann. So, ich habe noch den Spruch der Woche für euch und der passt ganz gut. Egal, was du dir wünschst vom Leben, egal, was du erreichen willst, egal, wohin dich dein Weg führt, er beginnt immer mit Mut. Ganz genau so ist das. Er beginnt wirklich immer mit Mut. Mit Mut, eben die Dinge anzufassen. Mut, etwas zu tun, damit man einfach weiterkommt und damit man einen Schritt nach dem anderen gehen kann, auch wenn das noch so sehr schwer fällt. Aber mit ein bisschen Mut kann man das schaffen. Ich wünsche euch, dass ihr das habt, diesen Mut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Podcast ist auch hübsch, ne? Diesen Podcast abonniert, weil dann verpasst ihr keine Folge. Dann müsst ihr einfach auf dieses Häkchen vorne im Podcast klicken. Da steht dann Folgen oder Abonnieren. Und dann werdet ihr erinnert, wenn es eine neue Reihe aus dem Podcast gibt. Ich wünsche euch jetzt eine richtig gute Zeit. Und bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Stratenshow.